Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Predigttext, wir haben ihn vorhin schon gelesen im Gesetz Gottes. Wir fahren in unserer Reihe fort und kommen heute zum 8. Gebot, das da heißt, du sollst nicht stehlen. In dem Zusammenhang auch heute wieder den entsprechenden Abschnitt auf dem Heidelberger Katechismus. Und zwar Sonntag 42. Dort wird in Frage 110 gefragt, was verbietet Gott im 8. Gebot? Gott verbietet nicht nur den Diebstahl und Raub, die nach staatlichem Recht bestraft werden. Er nennt Diebstahl auch alle Schliche und betrügerischen Handlungen, womit wir versuchen, das Eigentum unseres Nächsten an uns zu bringen, sei es mit Gewalt oder einem Schein des Rechts, mit falschem Gewicht und Maß, mit falscher Ware, gefälschtem Geld und Wucher oder mit irgendeinem Mittel, das von Gott verboten ist. Er verbietet auch allen Geiz und alle Verschwendung seiner Gaben. Was gebietet dir aber Gott in diesem Gebot? Ich soll das Wohl meines Nächsten fördern, wo ich nur kann, und an ihm so handeln, wie ich möchte, dass man an mir handelt. Auch soll ich gewissenhaft arbeiten, damit ich dem Bedürftigen in seiner Not helfen kann. Soweit durch den Katechismus. Gemeinde Jesu Christi, wenn wir uns diese beiden Antworten des Heidelberger Katechismus auf die Frage, was verbietet und was gebietet Gott im 8. Gebot, hören, dann wundern wir uns manchmal vielleicht, dass diese Antwort schon vor 400 Jahren gegeben wurde. Denn so gut heute immer noch gegeben werden. Sie ist heute genauso aktuell wie damals. Es scheint, als hätten die Autoren des Katechismus einen Blick in unsere heutigen Warenhäuser geworfen, in unsere Handwerksbetriebe, in unsere von Werbung überquellenden Briefkästen oder auf bestimmte Fernsehkanäle oder in Rathäuser und Amtsstuben und natürlich auch in so manches vornehmes Besprechungszimmer. Egal wohin wir schauen, überall können wir die Sünde gegen das 8. Gebot wahrnehmen. Überall versuchen Menschen, das Eigentum ihres Nächsten auf jede erdenkliche Weise an sich zu bringen. Sei es im Rahmen der Gesetze oder, wenn es nicht anders geht, auch außerhalb derselben. Das ist heute nicht anders als damals. Die Welt hat sich zwar entwickelt, sie ist gewachsen, sie ist in gewisser Weise vorangekommen, aber ihrem Wesen nach ist sie gleich geblieben. Alles um uns herum legt Zeugnis davon ab, dass die Welt nach wie vor vom Hass gegen Gott und den Nächsten getrieben wird. Auch in Bezug auf das 8. Gebot. Denn wie für jede andere Sünde gibt es keine Heilung durch Entwicklung. Auch nicht durch Fortschritt, auch nicht durch Technologien und schon gar nicht durch Ideologien. Die Welt mag sich radikal verändern. Revolutionen mögen über sie hinwegfegen. Egal ob technische, geistige oder gesellschaftliche, aber der Mensch, der bleibt immer der gleiche. Er bleibt derselbe verdorbene, verlorene Sünder, wie von Adams Tagen an. Die heile Welt, im wahrsten Sinne des Wortes, die kommt eben nicht von hier unten. Die kommt nicht aus der Natur oder aus dem Menschen. Können wir nicht erschaffen, die werden wir hier nicht finden. Die heile, die geheilte Welt, die kommt von oben, nicht von unten. Die kommt von Gott. Evangelium Jesu Christi und in der Gnade des Heiligen Geistes. Das müssen wir uns von vornherein klar machen, wenn wir über das achte Gebot sprechen. Auch das achte Gebot ist ein Gebot, das in erster Linie im Glauben an eben diesen Christus erfüllt wird. Und das einzig und allein das Ziel hat, von Gott und von seinem Gnadenwerk Zeugnis abzulegen. Der eigentliche Zweck dieses Gebotes ist nicht kurzfristige Friedlichkeit unter den Menschen, sondern die Ehre Gottes, die ihm sein Volk in dieser Welt darbringt. Darum wollen wir heute zunächst mal auf die Grundlagen blicken, auf denen dieses Gebot steht. Und da finden wir vor allem die Tatsache, dass alle Dinge Gottes Eigentum sind. Das ist die Grundlage. Danach wollen wir erkennen, wo in dieser Ordnung unser Platz ist und schließlich, wie wir nun dieses Gebot konkret ausfüllen, wie wir unser Leben im Lichte dieses Gebotes führen sollen. Gott ist der Eigentümer aller Dinge. Alles gehört ihm. Das haben wir gerade gesungen. Der Erdkreis ist des Herrn allein. Er hat alles aus nichts erschaffen. Die Schöpfung ist das Ergebnis seines Willens. Die Schöpfung ist Gott nicht in den Schoß gefallen. Er hat sie nicht in irgendeiner Form vorgefunden und umgestaltet. Er hat sie nicht von irgendjemandem übernommen, sondern er allein ist ihr Urheber. Und nicht nur das, sondern er erhält und lenkt die ganze Schöpfung. Vom ersten Tag an bis heute, bis zu ihrem vorbestimmten Ziel. Gott hält alles in den Händen. Er ist der Eigentümer aller Dinge. Zum Beispiel mal einen kurzen Abschnitt auf dem Psalm 50, wo Gott spricht: Höre, mein Volk, so will ich reden. Israel, ich lege gegen dich Zeugnis ab. Ich bin Gott, dein Gott. Deine Opfer wegen will ich dich nicht tadeln, sind doch deine Brandopfer stets vor mir. Ich will keinen Stier aus deinem Haus nehmen, keine Böcke aus deinen Händen, denn mir gehören alle Tiere des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen, und was sich auf dem Feld regt, ist mir bekannt. Wenn ich hungrig wäre, so würde ich es nicht sagen, denn mir gehört der Erdkreis und alles, was ihn erfüllt. Mir gehört der Erdkreis und alles, was ihn erfüllt. Gott hat es nicht nötig, von irgendjemandem etwas anzunehmen. Und dieses Eigentum Gottes, das ist auch kein totes Kapital, was irgendwo herumliegt, sondern beständig erhält und versorgt er es. Das sehen und wissen wir aus eigener Anschauung. Das lesen wir natürlich auch in der Heiligen Schrift, zum Beispiel im Psalm 104, wo es von den Geschöpfen heißt: Sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. So ist es von Anfang an gewesen. Und nun überlegen wir einmal, wo der Mensch da hineinpasst. Denken wir einmal zurück an den Anfang der Bibel, an den Schöpfungsbericht. Dort heißt es: Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Zu diesem Zweck wurde der Mensch erschaffen. Der Mensch ist als Geschöpf genauso Eigentum Gottes wie jeder andere Teil der Schöpfung, aber er hatte ein besonderes Privileg, eine besondere Berufung. Er sollte über die ganze Schöpfung herrschen. Er sollte Gottes Verwalter sein und im Namen Gottes für dessen Eigentum sorgen, es umhegen. So wie ein Verwalter in einem großen Haushalt oder auf einem Landgut oder Ähnlichem es tut. Er hatte von Gott alle Dinge empfangen mit dem Auftrag, füllt die Erde und macht sie euch untertan. So war es am Anfang. Aber so ist es heute nicht mehr. Das wird oft außer Acht gelassen, wenn es um das achte Gebot geht. Wir tun dann so, als wäre der Mensch noch in seinem ursprünglichen Stand. Als würde er nach wie vor als Gottes Verwalter und im Namen Gottes in dieser Welt wirken. In der Theologie gibt es da diesen Begriff vom Kulturmandat des Menschen. Aber das Kulturmandat, wenn man die ursprüngliche Aufgabe des Menschen so bezeichnen möchte, das gibt es nicht mehr. Der Sündenfall ist dazwischen gekommen. Er hat alles verändert. Der Mensch, der von Gott als Verwalter eingesetzt war, erkennt diesen Gott nicht mehr als seinen Herrn an. Das ist das Problem, das das sogenannte Kulturmandat zum Scheitern bringt. Der Verwalter, der im Auftrag des Herrn arbeiten sollte, hat sich angemaßt, selbst Herr und Eigentümer zu sein. Und dabei ist seine Situation in Wahrheit eine ganz andere. Der Herr hat ihn nämlich aus seiner Stellung entlassen. Dem Menschen ist sozusagen gekündigt worden, denn er hatte sein Mandat übertreten. Er hat kein Anrecht mehr auf irgendein Gut. Natürlich empfängt er von Gott noch Dinge, die ihm ein Leben in dieser Welt ermöglichen, denn Gott lenkt die Schöpfung nach seinem Ratschluss immer noch zu ihrem Ziel hin. Nach wie vor. Und auch die gefallene Menschheit hat in diesem Ratschluss Gottes ihren Platz und ihre Funktion. Aber wir sollten uns nicht einbilden, dass der Mensch heute noch der Verwalter von Gottes Eigentum auf dieser Welt ist. Er kann es nicht mehr sein, denn er hat mit seinem Fall sowohl den Willen als auch die Befähigung zu diesem Amt verloren. Er will nicht, er kann nicht und er darf nicht. Das ist die traurige Wirklichkeit, gerade vor dem Hintergrund, dass Gott den Menschen für sein Scheitern zur Verantwortung ruft und ihn richten wird. Adam und alle seine Nachfahren, wir eingeschlossen, sind als Verwalter gescheitert. Wir als Kinder Adams werden auch nie wieder in dieses Amt eingesetzt werden, denn alle Voraussetzungen sind uns auf ewig abhanden gekommen. Doch der zweite Adam, Jesus Christus, der ist der neue Verwalter. Er ist es, dem Gott alle Macht im Himmel und auf Erden übertragen hat. So heißt es in Psalm 2, da spricht Gott zu seinem Sohn, erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Und in Epheser 1, da spricht der Apostel Paulus über Christus und Gott setzte ihn zu seiner Rechten in die himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt. Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen. Christus also ist alle Gewalt gegeben. Er sitzt zur Rechten Gottes So haben wir es gerade wieder bekannt im Glaubensbekenntnis. Und damit bekennen wir Sonntag für Sonntag nichts anderes, als dass Christus über alle Dinge herrscht, weil ihm die Macht über alle Dinge verliehen worden ist. Und das Spannende ist, dass wir in ihm, auch wieder ein Anrecht auf alle Dinge haben, die Gott in seine Schöpfung hineingelegt hat. Alle Dinge, die Gott uns schenkt, dürfen wir nun als seine Kinder empfangen, denn wir sind im Glauben in Christus eingepflanzt und somit Teilhaber seiner Macht über alle Dinge. Verstehen wir das richtig? Wir sind nicht in Adams Stand vor dem Fall zurückversetzt, ausgestattet mit einem neuerlichen Kulturmandat aus dem Garten Eden, sondern in Christus haben wir etwas viel Besseres erlangt. So wie wir in Christus in ewiger Gemeinschaft mit Gott stehen, ewig freigesprochen von aller Schuld, so haben wir in ihm auch ewigen Anteil an Gottes Herrschaft über alle Dinge. Nichts kann uns dieses Vorrecht jemals rauben. Niemand kann uns jemals aus dieser Stellung wieder hinausstoßen. Auch nicht wir selbst. All das, was Adam einst verloren hat, als er dem Gebot untreu geworden war, alle Reichtümer, irdische wie geistliche, die er in seiner Auflehnung gegen Gott für immer verspielt hat, die empfangen wir jetzt in Christus zurück. Und so vielfältig und in so viel besserer Weise. Solange wir in Adam sind, sind wir nur untreue Verwalter, sind wir Diebe, verstoßen aus allen Ämtern, aller Rechte enthoben und in allem, was wir noch aus Gottes Hand empfangen, liegt sein Zorn und ein Vorschatten seines Gerichts. Aber wenn wir in Christus sind, wenn wir als Glieder in seinen Leib eingefügt sind, dann gilt für uns das Gleiche wie für Christus, das Haupt. Dann zeigt uns Gott in allem, was er uns gibt und übrigens auch in allem, was er uns nicht gibt, seine Liebe. Und dann dürfen wir alles mit Dankbarkeit aus seiner Hand nehmen. Und erst dann können wir Gott auch wieder in der rechten Weise mit dem, was wir empfangen haben, dienen. Ob arm oder reich spielt überhaupt keine Rolle. Nicht die Summe unserer Güter bestimmt unseren Wert vor Gott, sondern die Gesinnung, mit der wir sie in dieser Welt als verantwortungsbewusster Verwalter zur Ehre Gottes verwenden. Kommen wir an das Gleichnis von den drei Knechten und den Talenten in Matthäus 25. Jedem der drei Knechte wurde eine andere Geldmenge zur Verwaltung überlassen, und zwar, wie es ausdrücklich heißt, einem jeden nach seiner Kraft oder in anderen Übersetzungen einem jeden nach seiner Fähigkeit. Lassen wir uns also nicht von äußerlichen Dingen täuschen. Lasst uns nicht auf die anderen schauen und auf das, was sie empfangen haben oder auf das, was sie nicht empfangen haben, sondern lasst uns mit dem, was wir haben, zur Ehre Gottes wirtschaften. Und sei es nur, wenn es eben nicht anders geht, dass wir das eine Talent, was wir haben, zu den Geldwechslern bringen, dass es Zinsen abwirft. Das ist immer noch besser, als es zu vergraben und gar nichts damit anzufangen. Auch etwas ändert sich in unserer Stellung als Christen. Wenn wir nämlich das, was wir empfangen haben, als Gottes Gabe ansehen, dann tun wir das Gleiche mit dem Gut unseres Nächsten. Und dann versuchen wir auch nicht mehr, es in unsere Gewalt zu bringen, sondern dann erkennen wir es an und dann achten und schützen wir es als sein Eigentum. Besser gesagt, als Gottes Eigentum, das dem Nächsten zur Verwahrung und Verwaltung übertragen worden ist. Versuchungen und wie viele Wege zu stehlen gibt es wohl. Schauen wir uns mal um, wie die Reichtümer der Schöpfung vom Größten bis zum Kleinsten das Ziel unserer Untreue und Habgier geworden sind. Der Katechismus hat ja schon einige Beispiele genannt. Es fängt zunächst an mit Diebstahl und Raub, die nach staatlichem Recht bestraft werden. Da wissen wir ja sofort, was gemeint ist. Da gab es ja in der letzten Woche gerade ein anschauliches Beispiel hier vor Ort. Und auch die Vergehen, vor denen der Apostel Petrus warnt, wenn er in seinem ersten Brief in Kapitel 4, Vers 5 schreibt, keiner von euch soll als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden. Denn er hat hier die strafende Obrigkeit im Sinn, die genau zu diesem Zweck von Gott eingesetzt ist. Das soll nicht unser Schicksal sein, dass wir einen Diebstahl begehen, dass wir überführt werden und vom Staat zur Rechenschaft gezogen werden. Aber der Katechismus redet noch von einer Reihe weiterer Arten des Diebstahls, von Mitteln und Wegen, die nach dem staatlichen Strafgesetzbuch vielleicht im grünen Bereich liegen oder allenfalls Grenzfälle darstellen. Das sind Vorgehen und Verhaltensweise, die teilweise vielleicht sogar schon salonfähig geworden sind, die aber im Licht des achten Gebots als Diebstahl gebrandmarkt werden. Denken wir an Beispiele aus der Arbeitswelt, an den Krankenschein am blauen Montag. Denken wir an Arbeitsnachweise, die mehr der Fantasie als der Realität entsprechen. Denken wir an falsche Belege oder Rechnungen, die wir dem Kunden oder dem Arbeitgeber oder dem Finanzamt vorlegen. Denken wir an Raubkopien von Musik oder Computerprogrammen. Nicht nur unter Jugendlichen gibt es da teilweise nicht das geringste Unrechtsbewusstsein, auch unter Erwachsenen. Da denken wir an die schamlose Ausnutzung persönlicher Notlagen. Wenn aus jemandem, der unsere Hilfe dürfte, noch das Letzte herauspressen. Oder denken wir an Situationen wie staatlich sanktionierte Monopolisten, die dem Bürger Leistungen per Gesetz aufdrücken und dann abkassieren. Denken wir vielleicht auch an das immer beliebter werdende Insolvenzverfahren. Vor einiger Zeit las ich da mal von einem besonders dreisten Fall. Ich weiß nicht, ob es ihn wirklich gegeben hat, aber ich will das trotzdem mal. Eine Gesellschaft, eine GmbH, schuldete einem Handwerker eine große Summe Geld und konnte diesen Betrag angeblich nicht begleichen. Und die Sache kam vor Gericht und das Gericht stellte fest, die Gesellschaft ist zahlungsunfähig und der Handwerker kann sein Geld in den Wind schreiben. Und der Geschäftsführer dieser Gesellschaft, der natürlich diesen Prozess beiwohnte, der verließ natürlich dann erleichtert das Gericht und setzte sich in seinen Porsche und fuhr davon. Die Gesellschaft, die hat natürlich kein Geld. Aber das, was er schuldet, das verbraucht er persönlich. Ob das nun ein wahrer Fall oder eine Übertreibung ist oder ein Einzelfall oder ein Dauerzustand, das will ich nicht beurteilen. Aber solchen Schein des Rechts meint und verurteilt der Katechismus auf Grundlage des Wortes Gottes. In Römer 13 heißt es an einer Stelle, eigentlich eher beiläufig und in anderen Zusammenhang, in einem Nebensatz, seid niemand etwas schuldig. Und wenn wir diese Aussage nur mal für sich genommen betrachten, dann bedeutet sie nicht, dass wir uns nichts borgen dürften. Im Gegenteil. Seid niemand etwas schuldig, das heißt, wir sollen es auch wieder zurückzahlen. Wir sollen nicht schuldig bleiben. Wir sollen auch nicht borgen, ohne sicher zu sein, es zurückzahlen zu können. Oder nur in der vagen Hoffnung, es irgendwann vielleicht zurückzahlen zu können. Nein, seid niemand etwas schuldig. Sonst begeht ihr Diebstahl. Egal, ob als Privatperson oder als Geschäftsmann oder als Finanzminister. Diese Einstellung zu Schulden und Schuldenbegleichung weist uns übrigens auf eine wichtige Wahrheit im Evangelium hin. Denn wir alle sind Schuldner vor Gott. Unsere Schuld trägt den Namen Sünde. Und jeder, dessen bewusst, dass uns nichts von dieser Schuld erlassen wird. Wir müssen unsere ganze Schuld auf Heller und Pfennig zurückbezahlen. Entweder selbst oder durch einen anderen. Die Sünde wird nicht erlassen. Gott sieht nicht über die Sündenschuld hinweg, sondern er verlangt Genugtuung, er verlangt Bezahlung. Das ist die Wahrheit. Und diese Schuld an uns hängen bleiben würde. Da wären wir dort, wo jeder Mensch von Natur aus hingehört, nämlich in der Hölle. Das wäre unser Platz. Da hätten wir für unsere unendlich große Schuld auch unendlich lange zu büßen. Aber wir wollen Gott loben, dass wir diese Bezahlung nicht leisten müssen, sondern dass ein anderer sie für uns getragen hat. Unsere Schuld ist nicht einfach vergeben und vergessen, nein, viel besser, sie ist getilgt. Sie ist beglichen, aufgetragen. Er hat alle Qualen der Hölle durchlitten, und zwar nicht für sich, sondern für uns, an unserer Stelle. Und mit dieser Wahrheit vor Augen sollen wir auch in irdischen Dingen verfahren. Seid niemand etwas schuldig. Es nennt noch eine weitere Form des Diebstahls, nämlich die Verschwendung. Das ist ein Vergehen, das wir leicht als solches verstehen können, wenn wir an das zurückdenken, was wir vorhin gesagt haben. Wir haben gesehen, dass wir in Christus wieder Verwalter in Gottes Schöpfung sind. Im Prinzip ist Christus selbst der Verwalter, denn ihm ist alle Macht verliehen worden. Aber wir haben als seine Glieder sozusagen an dieser Macht Anteil. Und somit gilt für uns, dass wir mit Gottes Gaben eben verantwortungsbewusst umgehen sollen. Wir wissen, dass es Gottes Gaben sind, dass es Gottes Eigentum ist, was uns zufließt und mit dem wir wirtschaften. Und darum sind wir Gott auch Rechenschaft schuldig. Jederzeit müssen wir in der Lage sein, vor Gott unsere Entscheidungen zu rechtfertigen. Und darum müssen wir in allem die Frage stellen, tue ich dies zur Ehre Gottes? Dient es seinem Reich? Zeigen wir, wessen Kind wir sind? Aber ist es nicht in Wirklichkeit so, dass wir viel zu oft ohne dieses Bewusstsein für Gott leben? Haben wir nicht viel zu oft den Mammon lieber als den Herrn? Wie war es mit dem reichen Mann in unserer ersten Schriftlesung, Matthäus 19? Er hat angeblich alle Gebote erfüllt. Und jetzt kommt Jesus und fordert ihn auf, sein ganzes Hab und Gut zu verkaufen und den Erlös den Armen zu geben. Und da geht er auf das Problem mit diesem Mann. War sein Reichtum das Problem? Nein. Sondern seine Liebe und sein Vertrauen auf seinen Reichtum. Und damit Hand in Hand sein fehlendes Vertrauen auf Gott. Sammelt keine Schätze auf Erden. Dieses Wort ist kein Befehl, ein Leben in Armut zu führen, sondern eine Warnung vor dem Vertrauen, vor der Abhängigkeit von Geld und Reichtum und Macht und Ansehen bei den Menschen. Und wer ist davon frei? Wem gelingt dieser Spagat zwischen dankbarem Genießen der Gaben Gottes auf der einen Seite und verantwortungsbewussten Haushalten und Maßhalten, auch mit Blick auf die Bedürfnisse des Nächsten? Nächsten auch in seiner Bedürftigkeit? Oder hegen wir vielleicht insgeheim einen Groll gegen ihn, weil er in einer misslichen Lage ist und wir uns jetzt irgendwie genötigt sehen, ihm herauszuhelfen? Hat er denn unsere Hilfe überhaupt verdient? Ja, wenn wir selbst in einer solchen Lage wären, so denken wir dann, dann wäre es ja was anderes. Und dann sucht man tausend Gründe. Wir haben hart gearbeitet, wir haben immer etwas zurückgelegt, wir haben immer verantwortungsbewusst gelebt. Aber der da oder der? Ist das nicht manchmal unsere Einstellung? Nein, natürlich nicht äußerlich. Dann wollen wir noch einmal daran denken, was der Herr für uns getan hat. Womit haben wir seine Gnade verdient? Hat er sich für uns hingegeben, weil wir würdig waren? Würdiger vielleicht als andere? Oder ist er nicht vielmehr aus seiner Hoheit herabgestiegen und arm geworden wie wir, damit wir überhaupt erstmal reich werden konnten? Das ist die Wahrheit, die uns immer wieder anspornen soll zu neuer Liebe zu Gott und zum Nächsten. Auch wenn der alte Adam in uns rumort und nach Entschuldigungen und Ausflüchten sucht. Unsere Dankbarkeit für Gottes Wohltaten zu zeigen, in unserem ganzen Lebenswandel, das können wir nur im Blick auf Christus. Das Gebot, du sollst nicht stehlen, das gilt uns als Erlösten. Denken wir an den Hintergrund, vor dem das Gebot gegeben wurde. Israel war aus Ägypten ausgezogen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Das Gebot gilt den Erlösten. Das ist nicht noch ein gutes Werk, nicht noch eine Bedingung, die wir erfüllen müssen, um uns den Eintritt in den Himmel zu verdienen. Denn wir haben den Zugang. Wir haben schon jetzt unseren Stellvertreter Jesus Christus zur Rechten Gottes sitzen. Wir haben in ihm jetzt Anteil an allen Schätzen, an himmlischen wie irdischen. Und alles, ohne dass wir es auch nur im Mindesten verdient hätten. Wollen wir an jedem Tag und in jeder Lage dankbar und verantwortungsbewusst mit diesen Gaben umgehen. Mit den Gaben, die Gott uns in seiner Gnade und Liebe zur Verwaltung überlässt. Und wir wollen auch nicht gierig nach dem Gut des Nächsten schielen und schon gar nicht versuchen, es in unseren Besitz zu bringen, sondern den Nächsten auch in dem, was er besitzt, achten und fördern. Kurzum, so lieben wie uns selbst. Amen.